Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei den Nuviso News. Was gibt's Neues? Was haben wir die Woche so produziert? Das stellen wir euch in dieser Sendung vor. Und dafür ist diese Woche mit dabei Frank Stoner.
Ja, freut mich.
Ja, hallo Frank. Du hast uns auch gleich ein interessantes Thema mitgebracht. Wir hatten nämlich jetzt die Parlamentswahlen in der Ukraine.
Präsidentenwahlen.
Und ja, da kommt es am 21. April zu einer sehr interessanten Stichwahl.
Ja, es ist unglaublich. Zwei Kandidaten sind noch im Rennen. Der amtierende Präsident Poroschenko und jener Mann hier, Volodymyr Zelensky. Und das ist ein Ausschnitt aus einer Serie, die gerade im ukrainischen Fernsehen läuft, wo dieser Volodymyr Zelensky einen Präsidenten spielt. Und wie man da schon sieht, eher ein Mann vom Volke, so, der mit den bösen Oligarchen aufräumt, der unbestechlich ist, unkorrupt ist.
Also vergleichbar mit Kevin Spacey bei House of Cards.
Ja. Und so eine Figur, so eine reine Kunstfigur, die es in echt gar nicht gibt, so, der wird jetzt vielleicht der nächste Präsident. Denn im ersten Wahldurchgang hat er mit Abstand die meisten Stimmen geholt. Hat alle anderen, die bekannten, Timoschenko war da auch noch am Start und hat die alle abgehängt. Und es sieht so aus, als ob das der aussichtsreichste Kandidat ist für das Amt des Präsidenten eines Landes. Muss man vorstellen. Der Mann ist gar kein Politiker, der ist Schauspieler, Präsidentenschauspieler.
Ja, aber glaubst du, haben die Ukrainer jetzt den Volodymyr Zelensky gewählt oder haben die die Figur gewählt?
Ja, gute Frage, Frank. Und das ist eben, was mir schwerfällt, darüber nachzudenken. Ich glaube, die Wahrheit ist, die Menschen können ja gar nicht mehr richtig unterscheiden. Also es ist einfach, was im Fernsehen kommt, danach richtet man sich, Nachrichten. Und die können nicht mehr unterscheiden zwischen Programmen, Nachrichten, Werbung. Das ist irgendwie dann nur noch ein Stream von Bildern. Und das ist eine Projektionsfläche. Das ist, wen die Leute wollen. Ein starker Mann, der vom Volk kommt, der mit diesem ganzen Oligarchen aufräumt. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere, denn der Mann ist operiert nicht von sich heraus, sondern der arbeitet für einen Fernsehsender. Und da musst du mal schauen, wem gehört denn dieser Fernsehsender?
Du hast eine ganze Sendung dazu produziert und wir haben daraus auch gleich ein neues Format gemacht, nämlich ein ja, quasi Stoner-Kurzformat unter dem Titel Frank und Frei, Rambo vor Präsident, die erste Ausgabe. Wir schauen mal rein.
Der Eigentümer von dem Fernsehsender, das ist Igor Kolomoyski. Igor Kolomoyski. Und die Kenner von euch, die sich mit der Ukraine beschäftigt haben in den letzten Jahren, an denen wird schon öfter dieser Name, dem wird schon öfter dieser Name begegnet sein. Denn Igor Kolomoyski gilt zum einen als einer von diesen ukrainischen Oligarchen, ein Mann mit zwei Pässen, ukrainischen und israelischer Staatsbürgerschaft, Oligarch, einer von den reichsten Menschen, die es in diesem Land gibt, einer von den Top 3 reichsten Leuten. Und der sich schon seit dieser Maidan-Geschichte sehr aktiv in diese Umwälzungen auch in der Ukraine eingemischt hat. Es gibt einiges, was darauf hindeutet, und man muss vorsichtig sein, weil das sind mächtige Männer so, aber es gibt einiges, was darauf hindeutet, dass dieser Kolomoyski unter anderem das Azov-Bataillon gefördert hat. Das ist, manche sagen sogar, manche Beobachter sprechen sogar davon, dass dieses Azov-Bataillon wie eine Privatsoldateska ist von diesem Kolomoyski. Ja, und das Azov-Bataillon wiederum, das ist eine paramilitärische Organisation, die weit rechts steht, also die faschistisch ist. Und das ist auch keine Mutmaßung, sondern sind schon ihre Symbole so. Die haben die Wolfsangel als Symbol, was auch schon ein Zeichen war von ukrainischen Militärverbänden, die im Zweiten Weltkrieg mit Hitler zusammen gegen die Sowjets und die Bolschewisten gekämpft haben. Also da reden wir wirklich nicht nur von politisch rechtsorientiert, wir reden von dem, was man Faschisten nennt, ja, muss man ganz klar sagen. So. Und das ist überhaupt interessant, eigentlich die Frage, warum ein Kolomoyski, der jüdisch ist, der auch ein Israeli ist, wie kann der mit offensichtlich Faschisten zusammenarbeiten, die wirklich die Beziehung, die Verehrung zu den faschistischen Parteien der Ukraine und auch zu Hitler und zur SS und so weiter, die das überhaupt nicht leugnen, sondern die sogar diese Symbole, die bei uns verboten wären, wenn du die in der Öffentlichkeit bei uns zeigen würdest, die ständig nach außen in tragen. Also das ist an sich schon eine interessante Frage, die sich da stellt. Ja. Aber zumindest ist mal klar, dieser Igor Kolomoyski ist ein höchst streitbarer Charakter. Und ob der das Beste im Sinn hat für die Menschen in der Ukraine, für die Masse, für das Volk, das ist natürlich natürlich höchst fraglich. Wenn einer der hier zu den top-reichen Leuten kommt, dann geht es halt um seine Privatinteressen. Und das ist ja das Problem in der Ukraine, der Poroschenko genauso, auch der amtierende Präsident, der ist auch ein sogenannter Oligarch. Das Wort Oligarch ist übrigens auch witzig. In der Ukraine sagt man Oligarchen, bei uns nennt man die dann, gibt man überhaupt einen Namen für die Superreichen, die hier auch politische Spiele spielen? Egal, aber Oligarch ist schon richtig. Poroschenko ist auch ein Oligarch. Es gibt eine ganze Clique von Oligarchen, die extreme geschäftliche Interessen auch durchfechten und im Grunde genommen die Ukraine als ihr persönliches Eigentum betrachten, als ihre Spielwiese betrachten und die massiv Einfluss in die Politik nehmen. Ne? Und das hat natürlich viel zu tun auch mit dem, was damals auf dem Maidan passiert ist, wo man eben auch gewisse persönliche Interessen halt durchgepusht hat. Ja, und dieser Igor Kolomoyski ist auf jeden Fall einer der verrufensten. Und sein Sender 1&1, der macht Politik. Und mittlerweile ist es halt auch so beispielhaft, wie weit ist es denn gekommen, wenn die Menschen schon gar nicht mehr richtig unterscheiden können zwischen einer Fernsehserie und der Realität. Die Menschen wünschen sich diesen Menschen. Das ist wie eine Projektion. Das ist aus dem Film gewesen, das ist ein echt. Das ist jetzt hier vom vergangenen Wochenende auf der Wahlparty, wo sie diese gewonnene Wahl feiern. Das ist derselbe Typ. Das sind auch dann dieselben Gesten, mit denen der auftritt. Der ist ein Schauspieler. Der spielt einen Präsidentenkandidaten. Der politisch hat er oder zumindest lässt er keine Interessen erkennbar sein, kein Programm, Partei oder sowas, wo es auch eine Beziehung gibt zu Parteimitgliedern, Volk. Das gibt es halt alles gar nicht. Der ist der Mann, der vom Fernsehen eingesetzt wird. Und die Leute kaufen es ab. Die Chancen stehen gut, das wird der neue Präsident vielleicht in der Ukraine. Und ist eigentlich unvorstellbar, oder?
Frank und Frei, das neue Kurzformat von Frank Stoner, gibt es bereits auf YouTube zu sehen. Und ja, weißt du, ich habe mir irgendwie Gedanken gemacht, wenn die wirklich sozusagen nicht unterscheiden können zwischen dem Schauspieler und der Figur. Könnte es ja psychologisch auch so sein, dass man als Wähler denkt, ja, natürlich gebe ich dem meine Stimme, weil der ist ja so schön transparent, über den weiß jeder alles und er kann so schön reden. Und ja, also ich, selbst wenn man sich natürlich darüber bewusst ist, dass das nur ein Schauspieler ist, spielt doch das Unterbewusste bei den, ja, wahrscheinlich Millionen von Ukrainern, die ihn als Serienstar kennen, dann doch eine ganz gewichtige Rolle. Also wenn du so jemanden wie Kai aus der Kiste eben vorschiebst, hast du eigentlich relativ gute Chancen, so jemanden nach vorne zu bringen. Also
ja, klar, der ist unbelastet. Er hat zumindest vorher keine negativen Schlagzeilen gemacht. Er hat Sympathiewerte. Und es ist halt, nirgendwo ist es so offensichtlich, dass Politik nur ein Showgeschäft ist. Ich meine, wir wissen es schon länger, aber in dem Fall ist es halt so sehr offensichtlich. Hey, man sucht noch nicht mal mehr irgendeinen geeigneten Kandidaten, sondern hey, man nimmt gleich einen vom Fernsehen.
Man nimmt den, der ja die als erstes in den Sinn kommt, wenn du darüber nachdenkst irgendwie. Und man sieht ja auch, dass es diese Strippenzieher im Hintergrund gibt. Und ja, das kennen wir auch eigentlich, es ist überall auf der Welt so. In Venezuela haben wir gerade diesen Guaido. Ja gut, der ist wenigstens Politiker. Aber ja, da entwickeln sich ja auch gerade sehr, sehr spannende Tatsachen, weil ihm wurde ja jetzt sozusagen die Immunität genommen, die er ja als Oppositionsführer gehabt hat. Ja, und da bleibt jetzt mal abzuwarten, was da passiert.
Venezuela, spannende Entwicklung und wir bleiben auf jeden Fall dran.
Daniele Ganser hat diese Woche in Nürnberg einen Vortrag gehalten. Wir waren da natürlich vor Ort mit unseren Kameras und unsere Julia hat ihn sich zur Seite genommen und hat ihn zum Thema Venezuela befragt. Daniele Ganser im Nuwieso Talk.
Venezuela ist ein Land in Südamerika und es hat sehr große Erdölreserven und die USA möchten Zugang zu diesen Erdölreserven, die sind aber im Moment in staatlicher Hand. Man möchte das privatisieren, dann hat ExxonMobil, Chevron, Texaco haben dann Zugang zu diesen Erdölreserven, aber Maduro, der gewählte Präsident von Venezuela, will das nicht. Und dann haben sich die USA einfach gesagt, ja, dann stürzen wir den. Setzen unseren Präsidenten ein, da haben sie einen aufgebaut, der heißt Guaido. Und das ist einfach illegal. Es ist einfach illegal. Man darf nicht, also man kann auch nicht jetzt, wenn Venezuela in Deutschland die Regierung von Merkel stürzen würde, wäre das auch illegal. Also das ist einfach diese Arroganz, die man nennt das Hybris. Das ist die Hybris des Imperiums. Also die USA haben im Moment einfach das Gefühl, sie können machen, was sie wollen, aber es sind viele, viele kritische Beobachter, vor allem im Internet. Jetzt kann man wieder sagen, ja, aber dann die Regierung Merkel hat ja dann auch gesagt, ja, wir anerkennen wen schon wieder? Ah, okay, Guaido, also den Washington vorschlägt. Also das ist natürlich, jetzt sage ich von Deutschland auch völlig falsch. Man sollte sagen, die Wahl des Präsidenten, das ist Sache des Volkes. Und man kann nicht von außen her sagen, du, nee, jetzt ist der im Parlament sitzt, also die Alice Weidel von der AfD, die soll jetzt Kanzlerin werden und die Angela Merkel hat 7 Tage Zeit, um entweder Wahlen durchzuführen oder dann anerkennen wir Alice Weidel. Ich meine, das ist ein Witz, das ist total ein Witz. Und dann habe ich geschaut, wie hat die Schweiz reagiert. Ich bin ja aus der Schweiz, aus Basel. Und die Schweiz hat sich dazu nicht geäußert. Also wir haben uns nicht geäußert, ob jetzt Guaido oder Maduro der Präsident ist. Und wenn wir uns nicht äußern, heißt es natürlich, ja, Maduro ist der gewählte Präsident.
Ja.
Und das werde ich heute auch sagen. Also es ist illegal, in einem anderen Land sozusagen Chaos anzuschüren. Mhm. Und wir haben ja gesehen, in Syrien hat Präsident Obama, der übrigens zu Unrecht den Friedensnobelpreis bekommen hat, die Operation Timber Sycamore durchgeführt. Das hat man also im Geheimen durch die CIA alle Gegner von Assad bewaffnet. Und das hat ganz Syrien ins Chaos gestürzt. Man hat Syrien dann noch bombardiert etc. Ja, 500.000 Tote. Will man das jetzt mit Venezuela wieder machen? Also wir sind jetzt im April 2019 und wir haben gerade jetzt vor einigen Tagen ist Stromausfall, oder? Und das ist natürlich in Venezuela. Und dann haben die Leute, stehen die im Dunkeln, oder wenn die nach Hause wollen, dann können die nicht Metro fahren, die Metro fährt nicht. Der Kühlschrank zu Hause, kein Strom, das Essen vergammelt. Licht gibt es nicht, um ein Buch zu lesen, man hat vielleicht eine Kerze. Aber das ist natürlich Wirtschaftskrieg, der geführt wird. Jetzt ist man am Forschen, sind das gezielte Sabotageaktionen, um das Volk eigentlich in die Revolte zu treiben. Mhm. Weil das hat man bei Kuba versucht, da habe ich die Quellen sehr genau untersucht, da hat die CIA wirklich in Kuba die Wirtschaft sabotiert, also eben Stromausfall inszeniert. Kann man machen.
Ja, der Militärputsch in Chile, der Sturz 73. von Allende, 73, genau, das war ja auch eine CIA-inszenierte.
Ja, klar. Und das ist auch illegal.
Das erinnern Menschen aber heute nicht mehr, weil sie nicht sehr viel vor 73 geboren wurden. Weil das weiß man ja heute eigentlich gar nicht mehr. Ich bin
geboren, das reicht gerade.
Ja, okay, du bist Historiker.
Nee, aber das muss man sich kurz in Erinnerung rufen. Also die Regierung von Allende, Salvador Allende, in Chile hat sich sehr um das Volk bemüht. Mhm. Ja. Auch Hugo Chavez, das ist der Vorgänger von Maduro in Venezuela, hat sich sehr um das Volk bemüht. Mhm. Das heißt, die Unterschicht und die Mittelschicht wirklich versucht, dass die lesen können, dass sie etwas zu essen haben. Das sind eigentlich die Bedürfnisse der Unterschicht und der Mittelschicht. Die Oberschicht will eigentlich noch mehr Geld. Ja. Sie will eigentlich auf ihre Rendite, wie auch immer die Rendite, wo die auch immer herkommt, es muss einfach noch mehr Geld. Und das war damals in Chile auch so, die CIA hat Allende gestürzt. Das war am 11. September 1973. Das heißt, die Leute in Chile sagen, wir haben auch einen 11. September. Genau. Aber es ist eigentlich nicht der 11. September 2001, sondern der 11. September 1973. Ja. Und da kann ich nur wieder sagen, das ist illegal. Die CIA durfte die Regierung in Chile nicht stürzen, hat es aber gemacht, zusammen mit einem General in Chile, mit dem sie zusammengearbeitet haben, das ist der Pinochet, der Augusto Pinochet. Mhm. Der kam dann an die Macht, hat gefoltert, hat die Märkte geöffnet, hat liberalisiert. Und das ist natürlich ein schweres Unrecht, ein großes Unrecht, das passiert ist. Und die USA haben nicht nur in Chile die Regierung gestürzt, sie haben sie auch in Guatemala gestürzt. Das war Jacobo Arbenz, war noch ein bisschen früher, das war 54. Und vorher haben sie im Iran die Regierung gestürzt, das war 53. Mhm. Und 69 haben sie... 64, Entschuldigung, haben sie angefangen mit der Bombardierung von Vietnam. Seit 2001 zusammen mit der Bundeswehr dann in Afghanistan.
Ja.
Im Moment wird Pakistan bombardiert. Also kurzum, wir haben noch immer ein Problem mit der Gewalt.
Daniele Ganser im Nuviso Talk gibt es für alle Premium-Abonnenten auf Nuviso Plus. Ja, und wir haben immer noch ein Problem mit der Gewalt, wie ja auch irgendwie so das Bild, was wir heute schon in der ganzen Sendung hier zeigen, irgendwie auch suggeriert. Ja. Also Gewalt als das große Problem, was es noch Ja, ist eigentlich die große Herausforderung. Ja? Nicht Klimawandel, da können wir wahrscheinlich sowieso wenig tun, wenn überhaupt. Aber dass wir mal mit der Gewalt auf diesem Planeten so ein bisschen uns zurückführen, dann heißt es immer, ja, du Pazifist oder so. Weißt du? Also, es ist schon ein Schimpfwort, Pazifist zu sein.
Ja, aber es ist eben auch nichts Neues. Gewalt wird eingesetzt als ein politisches Mittel. Und ich meine, wir hatten vor kurzem ja über diesen Elliot Abrams gesprochen. Und ich meine, das ist jemand, der diese Tastaturen halt genau spielen kann. Es ist nichts Neues, dass auch Gewalt dort ein Mittel ist, um politische Interessen durchzusetzen, um gefällige Kandidaten in eine Position zu bringen, ist leider Teil der politischen Realität.
Naja, und vor allen Dingen, wenn man sich eben hin und wieder vor Augen führt, dass es eben solche Persönlichkeiten gibt, ob die jetzt psychopathisch veranlagt sind. Und da gibt es ja auch diese Studien, dass 9% der Menschen tatsächlich...
Die Poronologie.
Ja, genau. Dass denen so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal Gewissen fehlt. Ja. Und dass dann eben Menschen tatsächlich über das Leben von teilweise Millionen anderen Menschen mit einem Fingerschnippen entscheiden können. Und wir haben genau dazu auch eine sehr interessante, ja, historische Tatsache ausgegraben und haben mal wieder ein Nuo-Story produziert. Und zwar geht es dabei um den Luftangriff auf Bari am, ja, wann war das?
Dezember 1943.
1943. Du kanntest das vorher auch noch nicht.
Nee, in der Tat. Das ist eigentlich tatsächlich auch nur eine kleine Fußnote in diesem großen Weltkriegsszenario, aber wirklich eine krasse kleine Story, die ihr da ausgegraben habt. Ja.
Ja, wir haben sie nicht ausgegraben, die war schon bekannt. Wir erinnern jetzt quasi nur noch mal dran. Wir schauen mal rein in Nuo-Story.
Wir schreiben den 2. Dezember 1943. Deutsche Ju-88-Bomber nähern sich der italienischen Hafenstadt Bari. Im Hafen liegen zu diesem Zeitpunkt mehr als 2 Dutzend amerikanische Kriegsschiffe, welche auf Entladung warten. Bereits 20 Minuten später ist schon alles vorbei. Das Bombardement kostet über 1000 Menschen das Leben. 17 Schiffe werden schwer getroffen und sinken im Hafen. Darunter befindet sich auch die gerade in Dienst gestellte SS John Harvey der Liberty-Klasse. Diese birgt eine besondere Ladung, welche als Top Secret eingestuft ist, und nur wenige Crewmitglieder sind in die geheime Fracht eingeweiht. Neben den Toten durch das Bombardement gibt es auch Tausende von Verletzten. Viele von ihnen zeigen Symptome, welche sich nicht durch das Bombardement der Deutschen erklären lassen. Schon bald wird klar, dass etwa 1000 Soldaten schwerste Verletzungen durch Giftgas, speziell Senfgas, erlitten hatten. Knapp 100 sterben innerhalb weniger Minuten und Stunden qualvoll. Auch etwa 1000 Zivilisten sterben. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen. Doch wie konnte dies sein? Für die Alliierten ein gefundenes Fressen passte dies doch zumindest hervorragend für eigene Propagandazwecke. Für die Öffentlichkeit war der Fall dann schnell klar, die Deutschen hatten Bari mit Giftgas bombardiert. Eine weitere Eskalationsstufe im Krieg drohte, ein Vergeltungsschlag wurde bereits vorbereitet. Doch dann wendet sich das Blatt. Als man eine unbeschädigte Gasbombe, getarnt als konventionelle Bombe, im Hafen findet, bei welcher es sich um ein amerikanisches Modell handelt. Nun konnte es gar nicht schnell genug gehen, um dieses Ereignis in der historischen Versenkung verschwinden zu lassen. Eilig wird alles zu Top Secret erklärt, ein Vergeltungsschlag abgeblasen und sämtliche Berichte und Krankenakten verschwanden zudem in den Archiven. Nun wäre auch diese Tatsache nicht besonders spektakulär, wäre da nicht der Privatforscher Fritz Hahn gewesen, welcher Jahrzehnte später eher zufällig über Dokumente in einem Washingtoner Archiv gestoßen wäre. Den Dokumenten ist zu entnehmen, dass das nach Bari transportierte Senfgas in einer 15-tägigen Operation gegen deutsche Großstädte, vornehmlich im Ruhrgebiet, eingesetzt werden sollte, um dieses zu entvölkern, um einen späteren Einmarsch zu vereinfachen. Aber auch Hamburg, München, Berlin, Dresden und Leipzig wurden als Ziele für den Abwurf chemischer Bomben präzisiert. Aus den Dokumenten geht unter Punkt 4 mögliche Ergebnisse des Angriffs hervor, dass US-Spezialisten der Abteilung für Chemiekriegsführung die Zahl der Todesopfer bereits errechneten. So ging man in den Planungen von etwa 5,6 Millionen Toten und 12 Millionen Verletzten, vornehmlich Zivilisten, aus. Dies entspräche etwa unmittelbar der 50-fachen Opferzahl des späteren Atombombenabwurfs auf Hiroshima.
Ja, da gefriert einem wirklich das Blut in den Adern, wenn man sich das mal vor Augen hält und welche historische Zufälle am Ende eigentlich da über das Leben von Millionen Menschen entscheidet. Aber das ist jetzt auch mal ein, wenn auch nicht sehr bekannter Fall, der aber trotzdem öffentlich bekannt ist. Ich will gar nicht wissen, wie viele solche Sachen wir gar nicht wissen.
Ja. Es ist halt bei Militärs, die gehen wirklich alle Szenarien durch und die schrecken auch nicht davor zurück, wirklich unfassbar weit dort zu gehen. Es ist auch im Kalten Krieg so gewesen, wo es auch Planspiele gibt, was passiert, wenn wir mit 1000 Atomsprengköpfen Krieg führen, wo dann Hunderte oder Milliarden von Menschen sterben, man hat dann trotzdem noch irgendwie sein Sieger-Verlierer-Szenario. Das zeigt einfach diese Abgründe auch in der Psyche bei sowas wie Kriegsführung, wie wenig da ein Menschenleben zählt. Es ist zwar nicht durchgesetzt worden, dieser Giftgasangriff. Er ist ja nicht passiert. Aber allein, dass man schon solche Szenarien im Hinterkopf hat und plant und auch bereit ist, die im Falle eines Falles, wenn sich der Kriegsausgang in eine vermeintliche Richtung bewegt, dass man dann so einen Plan auch bereit ist, durchzuziehen.
Das war ja schon auch schon ein bisschen, krass. Es ging ja schon über die Theorie hinaus. Ja. Also,
aber es ist nicht passiert, es ist anders. Man hat sich immer noch dazu entschieden, es nicht zu machen. Aber wer weiß, wie knapp es war. Und ein bisschen eine andere Entwicklung, wenn vielleicht deutsche Truppen auf dem Schlachtfeld Giftgas eingesetzt haben, wäre vielleicht das gleiche als Gegenschlag gekommen. Und dass der Krieg auch gegen die Zivilbevölkerung geführt wurde, das weiß man in Deutschland, Japan dann erst recht. Mhm. Weil der Abwurf der Atombombe ist auch eigentlich nichts anderes als ein Massenvernichtungsmittel auf eine Stadt werfen. Da fehlen dann bis heute noch die Worte. Also, kann man eigentlich froh sein, dass der Kelch an uns vorübergegangen ist hier in Deutschland.
Naja, Daniele Ganser fehlen da eigentlich nicht die Worte. Er findet eigentlich immer die richtigen Worte zu sowas. Er sagt dann halt einfach radikaler Verzicht auf jegliche Gewalt. Und es klingt so einfach. Wir tun uns sehr schwer damit, sowas umzusetzen. Aber was sagst du? Wie könnte die Menschheit, müsste die einfach nur ein neues Thema finden? Ja? Oder vielleicht wirklich so einen außerirdischen Feind, der dann die Menschheit wenigstens als Ganzes vereint, oder vielleicht braucht die Menschheit auch einfach mal wieder ein sinnvolles Ziel. So.
Ja, aber ich meine wirklich, der Schlüssel liegt im Inneren. Und ich habe auch schon Folgen gemacht, wo ich mich genau damit beschäftige, wie ist denn dazu gekommen, dass wir so aus dem Gleichgewicht gekommen sind und dass wir Gewalt auf einmal anwenden? Wie ist Gewalt gekommen? Denn die Archäologie aus meiner Sicht zeigt eindeutig, dass es über die längste Zeiträume, wo Menschen gelebt haben, sowas gar nicht gab, wie Gewalt, Militarisierung. Also ich meine, Gewalt gab es, du kannst sagen, Jagd ist auch schon Gewalt, aber Gewalt unter Menschen, Militarisierung, Militär, das gab es die allerlängste Zeit der Menschheit nicht. Und das ist schon eins von denen, Gegenständen, mit denen ich mich beschäftige, so wie ist das gekommen, was ist passiert, dass die Menschheit so aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass wir eben diese Gewalt und Militarisierung als Teil unserer Realität haben. Und ich meine schon, dass das auch wieder zu heilen ist. Das meine ich schon.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn wir ein anderes Thema hätten, worauf wir uns fokussieren könnten als Menschheit, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, wir hatten jetzt kürzlich diesen Oumuamua, Komet, Asteroid, Gesteinsbrocken oder vielleicht ein Alien-Windsegel, ja, es gab ja viel Diskussion darum, hast du auch mitbekommen, diese Diskussion, dass das sozusagen ein, unbekanntes Etwas, was man jetzt als erstes mal als stinknormalen Gesteinsbrocken, der eben durchs Weltall schießt, wahrnehmen würde. Aber er weist halt einige Unregelmäßigkeiten auf, schon mal in seiner Form. Er hat halt so eine Zigarrenform, wo die Astrophysiker sagen, ja gut, das kann entstehen, wenn der Millionen, vielleicht Milliarden Jahre unterwegs ist, dann wird er durch kosmische Strahlung einfach wundgescheuert und hat dann irgendwann eine Zigarrenform, so kann man noch erklären. Dann hat er eine sehr ungewöhnliche Bahn, die auch nicht mit Gravitation zu erklären ist, weil er vermeintlich abgebremst hat. Kommen jetzt wieder einige Astrophysiker, die sagen, ja, das kann man mit kosmischer Strahlung, wenn er sich dem Sonnensystem nähert, wird er durch die kosmische Strahlung abgebremst. Aber dann hat er komischerweise wieder ein bisschen beschleunigt. SETI hat drauf geguckt, haben aber nichts festgestellt, also gab keine Radiosignale. Und trotzdem gibt es dann eben einige Harvard-Professoren, die eben sagen, naja, wir können nicht ausschließen, dass es vielleicht doch ein Alien-Artefakt ist, irgendeine künstliche Technologie, die da, wie gesagt, vielleicht schon Millionen, Milliarden Jahre vielleicht schon unterwegs ist. Aber man hat es halt erst entdeckt, da war es schon 5 Tage an der Erde vorbei.
Ja, das ist die Frage, ob man es dann erst entdeckt hat. Also ich meine, bei diesen ganzen Themen geht es ja auch darum, dass wir keine Transparenz haben. Wir haben keinen freien Fluss von Informationen. Und das wäre doch wichtig, dass man das, was man weiß über das Objekt, auch wirklich sagt, dass man es vielleicht sogar versucht zu erforschen mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und dass wir das öffentlich machen. Aber das ist, was ja bei allem, was so rund um NASA und so weiter geht, das ist, steckt eben mit einem Bein auch immer im Militär, im militärisch-industriellen Komplex. Und da gibt es einfach keine Transparenz. Da gibt es einfach keinen freien Fluss von Informationen. Und das ist, wo uns ganz, ganz viel verloren geht. Das ist dieser Infowar, von dem manchmal auch gesprochen wird. Es ist nicht nur falsche Informationen, sondern auch Informationen zurückhalten und einfach nicht freigeben, ja, die wir vielleicht schon haben.
Naja, jedenfalls die Information, die es dazu gibt, die hat sich Lars Fischinger vorgenommen. Und da gab es jetzt auch noch im Januar 2019 ein interessantes Update, nämlich nochmal eine neue Studie. Und das war Thema bei Mystery Files Ausgabe 4.
Die Astronomen gingen dann so weit, dass sie sich an der Harvard-Universität dieses Thema nochmal genau vorgenommen haben. Und zwar dort der Astronom Afi Loeb oder Abraham Loeb, so Abkürzungsname dieses Afi Loeb. Und er hat eine Studie dann veröffentlicht und ist sicher, die beste Erklärung dafür ist, dass es eben ein außerirdisches Relikt, außerirdisches Artefakt ist, und zwar irgendwie so eine Art Sonnensegel. Er wurde da sehr viel drüber verspottet. Ich habe beim letzten Video, was ich hier zu diesem Thema gemacht habe, mal einen österreichischen Astronomen zitiert, der ihn gleich als irre, so in Anführungszeichen, als unseriös und etc. etc. da tituliert hat, weil er so eine Hypothese da veröffentlicht hat, der Astronom Loeb von der Harvard-Universität. Und so ging dann die Diskussion immer weiter und das war dann auch natürlich sehr schnell ein Fall für SETI. SETI, die Suche nach außerirdischer Intelligenz mit Radiosignalen, hat dann mal ihre Antennen darauf ausgerichtet, auf diesen seltsamen Asteroiden, wenn wir ihn so nennen mögen, um mal zu lauschen, gibt es da irgendwelche technischen Signale, irgendwelche Funksignale, irgendwelche Radiowellen, wo wir eben nachweisen können, dass es tatsächlich eine Aliensonde ist. Das war, wenn ich mich richtig entsinne, 2017 schon, Ende 2017, gefunden haben sie nichts. Also das Ding war völlig ruhig. Ein kleiner Rückschlag für alle Alien-Spekulationen in dieser Hinsicht. Aber wenn es tatsächlich nur ein Sonnensegel ist oder der Rest davon von irgendwelchen Außerirdischen, wo immer die auch herkommen, denn es ist nicht ganz klar und nicht nachgewiesen, woher das Ding eigentlich kommt. Irgendwo von außerhalb unseres Sonnensystems. Es gibt da so eine Handvoll Kandidaten, wo das herkommen könnte, aber es ist nicht definitiv klar. Aber wenn es irgendwie nur so etwas ist, dann kann es auch nicht irgendwelche Funksignale abstrahlen. Also die wurden halt nicht gefunden. Ja, aber auch wenn da viel Spott in den Medien hochkochte, auch Astronomen haben aber auch seriös darüber berichtet, dass das eben eine Aliensonde sein soll, gab es da ein paar Studien, 2017 schon eine Studie und jetzt 2019 eine Studie, die berechnet haben, dass wir tatsächlich mit unserem aktuellen Stand der Technik jetzt schon in der Lage wären, ihr habt ja die Studie gerade gesehen, habt die mal eben eingeblendet, mit einer Raumsonde dieses Ding noch zu erreichen, auch wenn es sich aus unserem Sonnensystem entfernt. Wie gesagt, es befindet sich hinter der Neptunbahn inzwischen, haut also immer weiter ab von unserer Erde, aber wir könnten tatsächlich noch, wenn man es nur will, das Ding abfangen, um es genau zu untersuchen, weil es war nämlich vorher unklar, ob wir technisch dazu in der Lage sind, so ein Projekt sofort zu realisieren, um dort so weit entfernt eine Raumsonde hinzuschicken. Ja, aber diese Studien wurden dann etwas weniger beachtet, weil die meisten Astronomen Interviews und wenn man sich da mit diesem Thema, dieses Oumuamua mal etwas näher befasst, dann wird immer gesagt, wir können das Ding nie erreichen und alles, was jetzt in Zukunft darüber veröffentlicht wird, ist reine Spekulation. So hieß es zumindest dann immer. Ja, und ich war schon sehr erstaunt, dass jetzt am 1. Januar 2019 noch eine Studie veröffentlicht wurde, denn das Thema ist ja irgendwann dann doch mal zu Ende in der Astronomie. Das war eben diese Studie, die gesagt hat, vielleicht hat sich das Ding durch interstellaren Staub, durch kosmische Teilchen und was da so alles im interstellaren Medium herumschwirrt, eben zu abgescheuert zu einer solchen Zigarrenform. Diese Bilder, die ich von diesem Objekt übrigens immer zeige, das wollen wir mal deutlich darauf hinweisen, das war in meinem letzten Video zu diesem Thema wohl missverständlich, sind nur Computergrafiken, künstlerische Reproduktionen, kann man nicht sagen, Vorstellungen. Es sind keine Fotos. Das hier, was ich jetzt zeige, da wo ich auch dann gleich den Kreis drum mache, das ist das einzige Foto, was wir von diesem seltsamen Objekt haben. Es gibt eben kein direktes Foto davon. Ja, interessant ist aber, was jetzt für eine Studie ganz frisch veröffentlicht wurde. Und zwar gestern erst wurde die veröffentlicht, und zwar von einem Astronomen, da heißt Thomas Marshall Eubanks. Und der hat in seiner Studie tatsächlich den Harvard-Professor Loeb, der ja so verspottet wurde und wurde über seine These von der interstellaren Raumsonde von Aliens, tatsächlich ein wenig unterstützt. Ein wenig ist gut. Er hat ganz klar gezeigt, dass er tatsächlich recht gehabt haben könnte, da der Harvard-Astronom Loeb. Und zwar hat er auch die Gaswolken und die Gravitationseinwirkungen und eben das interstellare Medium bei seinen Berechnungen mit hinzugezogen, wo das Ding denn überhaupt herkommen könnte. Und er ist der Meinung, dass das vielleicht irgendwie aus den Plejaden gekommen sein könnte. Ja, aber er geht dann noch weiter, der Eubanks in seiner Studie, und sagt, es könnte noch viel, viel mehr von diesen Dingern geben und man sollte gezielt nach solchen Objekten Ausschau halten, denn wie gesagt, es wurde im Oktober entdeckt, dieser seltsame Asteroid, dieses Sonnensegel, als es schon 5 Tage an der Erde vorbeigeflogen war, beziehungsweise der nächste Punkt von Erde zu diesem Objekt war schon vor 5 Tagen und da hatte man das erst entdeckt. Und so sagt er, man sollte gezielt Ausschau halten nach solchen Objekten aus dem interstellaren Raum, um schon Tage, Wochen vorher zu wissen, wenn die in unser Sonnensystem eintreten oder wenn die sich halt durch unser Sonnensystem bewegen, dass wir da schon ganz schnell eine Raumsonde hinschicken könnten, um uns das erstmal genau anzusehen.
Mystery Files Nummer 4 gibt es jetzt auch schon für alle Premium-Abonnenten auf Noviso Plus. Mit einem Abo, das gibt es ab ja schon 2 Euro monatlich, könnt ihr unsere Arbeit unterstützen und damit können wir all die Formate, die wir hier bei Noviso produzieren, finanzieren. Und ja, wir wollen natürlich auch noch ein bisschen wachsen. Auch diese Woche haben wir mit Frank und Frei ein kleines neues Format eingeführt. Und wie gesagt, Ideen haben wir noch viele. Es gibt wahnsinnig viele Themen, die gehen uns eigentlich nie aus. Oder Frank, hast du da
Bammel, Themen, dass du irgendwann mal an deine Grenzen stößt?
Themen gehen nicht aus. Und wenn jetzt ein kleines Format kommt, heißt das nicht, dass es die großen Stoner-Formate nicht auch gibt. Denn da haben wir auch ein neues gedreht diese Woche. Ein Ausflug in die Zeitgeschichte. Vor 20 Jahren war der Angriffskrieg von der NATO gegen Serbien, gegen Jugoslawien. Und darüber habe ich auch nochmal eine etwas größere Folge gemacht, um sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil das wirklich für mich, das war so der große Tabubruch, das war der Paradigmenwechsel, der passiert ist. Wir sind alle aufgewachsen, noch in den 80ern, egal ob Ost- oder Westdeutschland, mit der Idee, von Deutschland geht kein Krieg mehr aus. Und plötzlich sind wir dabei in einem Angriffskrieg gegen ein souveränes Land. Und wie konnte das damals nur passieren? Das ist Thema von der aktuellen Folge, die ich gemacht habe.
Genau, und passt ja eigentlich auch sehr gut zur heutigen Folge. Vor 20 Jahren gab es sozusagen diesen Tabubruch der Bundesrepublik Deutschland, dass man sich erstmalig wieder an einem Angriffskrieg beteiligt. Das hat Gerhard Schröder ja sogar später zugegeben, dass das mehr oder weniger ein Völkerrechtsbruch war, zumindest auf dem Papier. Ja, wir schauen mal rein in die aktuelle Ausgabe von Stoner.
Das war schon 1992, als der Bosnienkrieg war. Da ging es dann um Bosnien-Herzegowina. Da hat der Chef der bosnisch-muslimischen Regierung, Izetbegovic hieß der, Alija Izetbegovic, der hat eine amerikanische PR-Agentur beauftragt, irgendwie ein Narrativ zu entwerfen, was halt die Weltöffentlichkeit eher auf die Seite der Bosnier zieht. Wie gesagt, grundsätzlich kann ich es verstehen. Jeder hat da für seine Interessen irgendwo versucht einzustehen. Aber so ist es entstanden von der PR-Agentur, amerikanische PR-Agentur, Ruder Finn. Die haben das Narrativ entwickelt, die Serben sind die Nazis. Milosevic ist Hitler. Das kam 1992 das erste Mal. Es war einfach ein Propaganda-Instrument. Und das hat man an diesen ganzen Jugoslawien-Konflikten hat man das fortgefahren. Und das war schon die Ausgangsposition, als es eben zu diesem Kosovo-Konflikt kam. Da waren die meisten Leute im Westen waren schon so in die Richtung konditioniert. Ja, die Serben, das sind die Bösen. Die Kroaten, das sind eher die Guten, obwohl es noch nicht stimmt. Und nichts gegen Kroatien, weißt du? Ich meine auch da, ich liebe das Land, aber es ist schwierig. Ich versuche das da neutral zu sehen und sehe halt einfach, da sind verschiedene Parteien, die sich streiten um Grenzverläufe. Das ganze Land dort ist halt über Jahrhunderte hinweg auch durchmischt. Du hast hier ein Dorf mit denen und das Nachbardorf ist schon wieder anders. Das ist einfach eine besondere Geschichte auch, die der Balkan hat und das war schon immer so. Und es ist super schwierig, dort sich einzumischen. Ja. Aber 1999, spätestens da, hat man sich eben eingemischt. Und es kam dann tatsächlich zu einer gewaltigen Propagandaschlacht, die da schon im Vorfeld von 1999 war, wo man den Serben eben unterstellt hat, sie würden mit massiver militärischer Macht würden sie die Kosovo-Albaner und andere Minderheiten, weil die Albaner sind keine Minderheit, aber eben jetzt Sinti und Roma, da gab es auch ein paar hunderttausend, sie würden mit militärischer Gewalt das Land ethnisch säubern. Und die Kosovo-Bevölkerung, die Kosovo-Albaner wären sozusagen nur die Opfer. Ja. Und das wurde so propagandistisch rausgehauen. Und es kam dann dazu, dass man dann international so Druck aufgebaut hat, dass man irgendwann ein Ultimatum gestellt hat. Tatsächlich waren es mehrere Ultimaten, die man immer wieder gestellt hat. Aber zugespitzt hat sich das Ganze dann rund um die Konferenz von Rambouillet. Das ist in der Nähe von Paris. Schloss Rambouillet und dort hat man sozusagen Friedensverhandlungen gemacht. Ja. Das ist auch so in so vielen Dingen, ist dieses Thema eine Blaupause für das, was heute auch so abläuft in manchen Ländern. Da hat man dann die sogenannte Kosovo-Gruppe gegründet oder wie auch immer die sich genannt haben, so mehrere westliche Länder, die dann sich da zusammengetan haben und die haben so einen Vertrag entworfen und mit dem wollte man offiziell den Frieden herbeiführen. Nun ist aber so in dem Vertrag und im Nachhinein bestätigen das auch hochrangige Diplomaten aus westlichen Ländern, die dort dabei waren. In diesem Vertrag von Rambouillet, da waren allerdings Bedingungen, die konnte Serbien nicht unterschreiben. Die konnte man nicht unterschreiben. Da ging es darum, dass NATO-Truppen in Serbien stationiert werden sollen, dass die freien Zugang haben, komplett im Land, dass sie also auch in Belgrad rumfahren können, wie sie wollen. Solche Dinge. Dazu kam noch, und das ist auch, zeigt auch diesen ganzen Irrsinn, dass man diesen Vertrag, selbst den Partnern, also den Albanern und den Serben, dass man den gar nicht alle Details von dem Vertrag überhaupt gezeigt hat. Da gab es noch geheime Zusatzprotokolle, die haben die gar nicht gekannt. Beziehungsweise die hat man erst an dem Tag, wo dann das Ultimatum ausläuft, 3,5 Stunden vorher, hat man gesagt, ah ja, übrigens, es gibt noch hier Anhang B, sollt ihr vielleicht auch mal reinschauen und so. Und also so geht's nicht. Das ist keine Diplomatie. Das ist keine Diplomatie, wenn du am Frieden interessiert bist. Da musst du ja wirklich gucken, dass du Verhandlungspartner bist und dann ein bisschen als Mediator beide ins Boot holst. Aber dieser Vertrag von Rambouillet, das war sozusagen ein Vertrag, den du nicht unterschreiben kannst. Den du nicht unterschreiben kannst, als wenn du nach wie vor ein freies, souveränes Land sein willst. Ja. Und das ist auch so eine Sache, weißt du, du sagst hier, die unterschreiben den nicht, dann wird es als Konsequenz, wir setzen ein Ultimatum, wenn ihr den Vertrag nicht unterschreibt, dann werden wir irgendwann militärisch eingreifen. Und so ist es dann gekommen. Die Serben konnten den Vertrag nicht unterschreiben, die wussten, obwohl sie wussten, was jetzt kommt, also sie wussten, was das bedeutet. Ja. Da gibt es direkt diesen einen Dialog, wo dem serbischen Verhandlungsführer gesagt wurde, ist ihnen klar, was passiert, wenn sie das jetzt nicht unterschreiben? Die wussten es, ja, ihr werdet uns bombardieren, aber ich kann es trotzdem nicht unterschreiben. Es geht nicht. Und so ist es da gekommen. Also einfach dieses Druck ausüben auf dem Land und dann das aber öffentlich so darstellen wie, hey, guck mal, die haben den Friedensvertrag nicht unterschrieben. Ähnliche Muster sehen wir ganz oft. Man braucht sich da bloß Palästina angucken. Da geht ständig um so ja, die haben ja den Friedensvertrag gar nicht unterschrieben. Aber hey, so einen Vertrag kannst du nicht unterschreiben. Es ist auch kein Vertrag, der wirklich, wo was mit Vertragen zu tun hat, wo du zwei Parteien zusammenbekommst, dass die sich einigen und danach Handshake und sich in die Augen schauen, jetzt lass uns daran halten. Das war ja da nicht so.
Die komplette Folge gibt es auf Nuviso Plus für alle unsere Unterstützer und dort findet ihr auch noch eine ganze Menge mehr. Und ihr könnt übrigens auch bei YouTube direkt eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Da kommt man dann auch an alle unsere Premium-Inhalte über den Community-Bereich ran. Und wenn ich schon dabei bin, abonniert unseren Kanal und aktiviert unbedingt das Glockensymbol, weil nur abonnieren heißt noch lange nicht, dass ihr dann darüber informiert werdet, wenn wir etwas Neues hochgeladen haben. Ansonsten, wenn euch unsere Arbeit gefällt, kommentiert und liked es, wie man so schön sagt. Und ja,
wir leben in interessanten Zeiten, ach, und wir bleiben dran. Ne?
Wir bleiben dran und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr dran bleibt. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.